Hier ist Ramona Pauli live aus Washington von der Welt-AIDS-Konferenz. Mein Gesprächspartner ist Professor Matthias Stoll von der Medizinischen Hochschule in Hannover. Gestern gab es eine ganze Session zu neuen Studien. Ich würde gerne jetzt hier zwei Studien nochmal besprechen mit zugelassenen Medikamenten. Die erste Studie war eine Studie, in der Maraviroc einmal täglich eingesetzt worden ist. Das war eine Pilotstudie mit geboostertem Atazanavir plus Maraviroc einmal täglich 150 Milligramm versus geboostertes Atazanavir plus dem üblichen Backbone Tenofovir Emtricitabin einmal täglich. Diese Ergebnisse wurden hier vorgestellt. Können Sie vielleicht was zur virologischen Wirksamkeit sagen?
Das ist ja eine strategische Studie gewesen unter dem Gesichtspunkt Nuke-Sparing-Therapien und insofern sind da relativ hohe Hoffnungen ja gewesen, weil die Langzeittoxizitäten ja im Wesentlichen mit den Nukleosid-Analoga immer in Verbindung gebracht werden. Das Ergebnis letztlich ist ein klein bisschen ernüchternd ausgefallen, weil im Maraviroc-Arm, also unter Weglassen des Nukleosid-Analogon, ein schlechteres virologisches Ansprechen gesehen wurde nach 96 Wochen. Und die Erklärung dafür ist bisher noch nicht so ganz klar, was man davon zu halten hat, aber das ist sicher ein enttäuschendes Ergebnis, bei dem auch noch nicht klar ist, ob es jetzt am Prinzip liegt oder an dieser speziellen Kombination. Es ist im Anschluss diskutiert worden, ob man vielleicht bei Maraviroc eine höhere Dosis hätte nehmen sollen oder können, aber das ist natürlich spekulativ, ob man dann sieht, dass es ein anderes Ergebnis gebracht hätte, das wissen wir nicht.
Die Studie war ja, glaube ich, auch gar nicht gepowert, letztendlich einen Vergleich zu machen. Trotzdem fallen natürlich die Zahlen auf. Wie war denn, in welchem Bereich lag denn die Viruslast? Waren das richtige Patienten, die richtig versagt haben und dann Resistenzen entwickelt haben? Oder waren das eher Patienten, die im niedrigviremischen Bereich lagen?
Ja, es ist natürlich, letztlich ist es so, dass wir immer sehr gute Therapien miteinander vergleichen. Und das ist nie ein Schwarz und Weiß. Also es ist wieder die Low-Level-Replikation, immerhin 96-Wochen-Daten. Also das ist vielleicht auch ganz beruhigend, wenn man jetzt sagt, dass noch nicht irgendwelche Langzeitversagen dort gesehen worden sind. Aber ein bisschen beunruhigend natürlich für eine Aussicht, die ja länger angelegt ist, die Perspektive, als nur für 2 Jahre.
Eine Phase-3-Studie wird ja jetzt aufgelegt, in dem Fall nicht in Kombination mit einem Atazanavir, sondern mit Darunavir. Wie war denn die Verträglichkeit von Atazanavir geboostert plus einmal täglich Maraviroc?
Naja, ein Unterschied war natürlich, dass die Kreatinin-Erhöhung, die man unter dem Tenofovir ja doch sieht, dass die im Maraviroc-Arm mit Atazanavir nicht zu sehen war oder in einem signifikant geringeren Ausmaß zu sehen war, eine Verschlechterung der Kreatinin-Clearance über diesen Verlauf. Das ist sicher etwas, was ein Argument für eine solche Option ist. Das war ja auch beabsichtigt, sehr rationale gewesen für die Studie.
Und wie sah es mit der Hyperbilirubinämie aus?
Hyperbilirubinämie wiederum war häufiger gesehen im Maraviroc-Arm. Das lässt sich auch erklären mit pharmakokinetischen Interaktionen, dass die Atazanavir-Spiegel darunter höher sind.
Also da müssen wir noch warten, was da noch an weiteren Studien auf uns zukommt. Die zweite interessante Studie mit zugelassenen Medikamenten, die vorgestellt worden ist, ist die sogenannte Spirit-Studie. Das war eine offene Studie, Phase 2. In der wurden Patienten, die 6 Monate lang unter einem geboosterten Proteasehemmer plus 2 NRTI supprimiert waren, unter der Nachweisgrenze, entweder weitergeführt oder auf die Fixkombination Rilpivirin, Tenofovir und Emtricitabin, sprich Eviplera, geswitcht worden. Wie ging es da mit dem Switch?
im Prinzip hat auch da beides sehr gut funktioniert. Was man gesehen hat, ist, dass die Protease-Hämmer behandelten Patienten einen höheren Anteil an Low-Level-Virus-Replikationen wieder hatten, wobei das hier relativ kurze Daten sind, aber erst recht ist es da vielleicht dann ein erstaunliches Ergebnis. Andererseits aber auch nicht so erstaunlich, weil wir aus anderen Studien wissen, dass Protease-Hämmer ein Problem haben, immer unter 50 Viruskopien zu kommen. Und wenn man dann einen höheren Cut-off nimmt, also unter 200 Kopien, ist das meistens trotzdem erreicht. Also wahrscheinlich hat das nicht viel zu bedeuten. Es gibt die Hypothese, dass es was damit zu tun hat, dass der Protease-Hämmer ja gewissermaßen erst nach Fertigstellung des Gesamtviruspartikels den letzten Reifungsschritt hemmt und sowas gewissermaßen noch ins Messverfahren hineinkommt, auch wenn es ein Schrottvirus ist, was nicht mehr infektiös ist.
Besonders interessant sind ja die Patienten, die vor Therapiebeginn eine hohe Viruslast hatten, über 100.000 Kopien, und dann die Patienten mit einer K103N, weil die war in der Studie zugelassen. Ansonsten mussten die Patienten NNRTI naiv sein. Wie schnitt denn der Switch bei diesen Patienten ab?
Anders als in der naiven Studie war hier kein Unterschied zu sehen. Also auch die hochviremischen Patienten sind unter die Nachweisgrenze gekommen und erstaunlicherweise oder erfreulicherweise war auch K103N hier überhaupt kein Problem gewesen. Auch diese Patienten sind in gleicher Weise im PI-Arm wie im NNRTI-Arm mit Bibirin unter die Nachweisgrenze gekommen.
Wie sieht es denn aus mit der Verträglichkeit?
Verträglichkeit war in beiden Gruppen gut. Es gab Unterschiede natürlich in den Lipiden. Das hängt natürlich damit zusammen, dass kein Ritonavir geboosteter Proteasehemmer zum Einsatz kam. Also hier ein etwas günstigeres Lipidprofil, was weniger atherogen erscheint.
Das heißt, von rein medizinischer Sicht würden Sie das jetzt auch sagen, dass so ein Switch durchaus in der täglichen Praxis machbar ist und in Ordnung?
Das kommt sicher wieder sehr auf die Vorauswahl der Patienten an. Also mit dieser Studie ist es natürlich wieder nur für diese artifizielle Subgruppe von Patienten gezeigt, die ganz bestimmte Primärresistenzen haben. Ich glaube, nach Switchmark sollten wir immer vorsichtig sein, gerade bei unseren Patienten, die wir schon längere Zeit behandeln und die schon eine komplexe antiretrovirale Therapiekarriere hinter sich haben, zu bedenken, dass dort vielleicht noch konservierte ältere Mutationen sind, wo eine NNRTI-basiertes Regime grundsätzlich problematisch sein könnte.
Recht herzlichen Dank. Ja.